Ihr hört den Megapixel Foto Podcast. Willkommen zur 59. Ausgabe des Fotopodcasts. Mein Name ist Rainer, heute am Sonntag, den 31.03.2019. Und heute ist es eine gemischte Sendung. Es geht heute um die Gerüchteküche. Was gibt es für Neuheiten in diesem Jahr 2019? Und zum anderen widme ich mich der fast schon religiösen Frage, APS-C oder Vollformat, was soll ich denn nehmen? Aber kommen wir erstmal zur Gerüchteküche, Neuheiten im Fotomarkt. Was gibt es denn Interessantes? Und da fangen wir mal an mit Panasonic. Die Gerüchteküche sagt, und das ist schon relativ konkret, dass es eine Panasonic G90 geben wird. Das heißt, eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder der Panasonic G9. Und die Gerüchte sagen weiterhin, sie wird den gleichen Sensor haben. Natürlich wird Panasonic nicht die gleichen Features implementieren. Soweit ich weiß, hat die G9 4K mit 60 Bildern pro Sekunde im Videomodus. Ich vermute mal, die G90 wird es nicht machen. Sie wird wie alle Panasonics 4K machen, aber nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Der Sensor mit 20 Megapixel ist der gleiche, wie ich schon gesagt habe. Und die restlichen Features muss man mal warten. Aber ich denke, Panasonic wird uns da nicht enttäuschen. Interessant ist, dass Panasonic, obwohl auf dem Vollformat-Sensor-Trip aufgestiegen, trotzdem weiter investiert in das MFT-Format. Und genauso macht es Olympus. Olympus Management hat gesagt, sie wird nicht ins Vollformat investieren, aber es gibt dieses Jahr neue Modelle und haben aber nicht gesagt, welche Modelle es geben wird. Ich vermute, weil die EM5 und die EM10 schon ein bisschen länger im Markt sind und nicht refresh wurden, dass dort neue Modelle kommen. Das heißt, eine EM5 Mark IV gibt es in der Regel nicht, bei den Japanern EM5 Mark V. Und eine EM10 Mark V ebenso. Schauen wir mal, was da passiert. Also da wird einiges erneuert werden. Und die Pen F wird es nicht mehr geben. Die wird abgekündigt werden. Sagt zumindest die Gerüchteküche. Der Grund dafür ist, die hat sich einfach nicht genug verkauft. Im MFT-Markt also einiges los. Weiter geht's mit Canon. Canon wird das Kompaktkamera-Line-Up der Nobel-Kompaktkameras aufhübschen. Dort gibt es neue Modelle, nämlich die G5 X Mark II wird es geben, dann die GX7 Mark III, eine G9 X Mark III. Das sind also im Kompaktkamerasegment neue Modelle, die wahrscheinlich um Video-Features erweitert werden. Dann wird es eine EOS 90D geben, vermutlich, sagt zumindest die Gerüchteküche. Und was mich sehr freut, im EOS M-Segment, das heißt im spiegellosen APS-C-Segment, wird es eine EOS M 5 Mark II oder eine EOS 6 M Mark III zwei geben oder eventuell sogar beide. Und, was die Gerüchteküche weiterhin sagt, es wird einen neuen EOS R-Body geben. Das heißt, Canon wird sowohl im APS-C-Segment weiter investieren als auch im Vollformat. Und das sind doch gute Nachrichten. Das heißt, MFT wird weiter überleben, APS-C wird weiter überleben und natürlich auch das Kleinbildformat, sogenannte Vollformat, wird auch weiter überleben. Also all die Auguren, die gesagt haben, oh, da tut sich was, bestimmte Sensortypen werden einfach sterben, das stimmt nicht. Es gibt für alles einen Bedarf und das sehe ich auch genauso. Und dazu dient auch die heutige Sendung. Ich wollte ja thematisieren, APS-C oder Vollformat oder umgekehrt Vollformat oder APS-C. Was soll ich denn wählen und was ist denn besser? Da gibt es, ich weiß, schon 1 Million Videos, wahrscheinlich auch schon genug Podcasts dazu. Aber man sollte das ganze Thema mal nüchtern betrachten, weil bisher wird es immer fast religiös betrachtet. Die Leute, die ins Vollformat eingestiegen sind, verteidigen das bis auf die Zähne und sagen, das ist das beste System aller Zeiten. Leute, die APS-C verwenden, sagen, okay, APS-C reicht eigentlich fürs meiste aus. Und natürlich am unteren Ende Leute wie ich, die zum Teil MFT verwenden, wobei ich MFT und APS-C verwende, die sagen, naja gut, MFT ist auch okay, hat seine Vorteile. Und so richtig sehe ich den Unterschied eigentlich nicht. Und das hat mich zur Frage gestellt, da ich ja auch eine neue Kamera suche, soll ich auch über das Vollformat nachdenken oder soll ich APS-C kaufen? oder doch vielleicht eine Panasonic G9 oder eine der neuen Olympus-Kameras im MFT-Segment. Ich habe jetzt für die heutige Sendung das Ganze mal auf APS-C versus Vollformat runtergebrochen. Das Gleiche gilt aber auch im Verhältnis zwischen MFT und APS-C. Das heißt, die physikalischen Eigenschaften, die ich jetzt mal diskutiere, gelten auch nach unten weiterhin, kann man genauso dafür betrachten. Vorab möchte ich sagen, ich bespreche heute nur die Fotoeigenschaften, nicht die Videoeigenschaften. Videografen haben da nochmal eine andere Sicht drauf auf die Dinge. Ich bespreche heute nur das Thema Fotografie im Verhältnis mit den Sensorgrößen. Und da fangen wir mal direkt an. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen APS-C und Vollformat? Die simple Wahrheit ist, die Sensorgröße. Die Sensorgröße ist der Unterschied und durch diesen Unterschied gibt es einige weitere Unterschiede in den optischen Eigenschaften. Und wir machen hier mal einen Idealcase auf. Wir betrachten mal die beiden Systeme und sagen, der Rest der Kamera wäre gleich. Das heißt, ich habe einen Vollformatsensor, einen APS-C-Sensor und beide haben 24 Megapixel und Signalverarbeitung und der Rest der Kamera sind gleich, auch die Optiken sind gleich. Und da sieht man natürlich bei der Sensorgröße, die hat bei Vollformatsensoren ungefähr 860 Quadratmillimeter und bei APS-C-Sensor bei Canon ungefähr 330. Das heißt, die Vollformatsensoren sind mehr als doppelt so groß wie die APS-C-Sensoren. Und das bedeutet, bei doppelter Größe und gleicher Megapixelanzahl ist natürlich das einzelne Pixel größer auf dem Vollformatsensor. Und das bedeutet wiederum, der kann mehr Licht aufnehmen. Bei 24 Megapixel sind die Informationen genau die gleichen, sind 24 Megapixel, sowohl bei APS-C wie bei Vollformat. Aber da das einzelne Pixel größer ist, ist die Lichtausbeute bei einem Vollformatsensor größer. Das nützt natürlich nur was, wenn ich wirklich die gleiche Megapixelzahl betrachte. Wenn ich jetzt einen APS-C-Sensor mit 24 Megapixel habe und einen Vollformat Sensor mit 48 Megapixel ist die Pixelgröße wiederum gleich. Das heißt, es kommt zwar mehr Licht drauf, aber das wird auch von mehr Pixeln aufgenommen und da habe ich wiederum diverse Vorteile, die ich bei gleicher Auflösung habe, nicht. Also das Ganze funktioniert nur, wenn wir wirklich die gleiche Auflösung betrachten, um den Unterschied rauszuarbeiten. Also bei gleicher Auflösung, sagen wir mal 24, hat der Vollformatsensor eine höhere Lichtausbeute und das bedeutet wiederum, dass ich eine bessere Eingangsdynamik habe, weil ich mehr Licht auf den einzelnen Pixel habe. Und wenn ich jetzt in die Extrembereiche gehe, also zum Beispiel es wird dunkler, ich fotografiere in der Dämmerung, dann kann der Sensor mehr Licht aufnehmen und die kamerainterne Verstärkung über das ISO-System muss nicht so stark nach oben regeln, um das Signal wirklich darzustellen. Und dadurch habe ich weniger Kamerarauschen. Aber gehen wir erstmal vorab auf die optischen Eigenschaften. Wenn ich einen größeren Sensor habe, bedingt es natürlich einen anderen Bildwinkel, als wenn ich einen kleineren Sensor habe. Und jetzt treffen wir wieder mal eine Annahme. Wir machen hier einen 24-Megapixel-Sensor, Vollformat. Und sagen wir mal, wir haben ein 24-Millimeter-Objektiv gerechnet auf Vollformat drauf. Dann habe ich einen bestimmten Bildwinkel. Wenn ich jetzt das gleiche Objektiv mit 24 mm auf die APS-C-Kamera draufschraube, beim gleichen Standort, das gleiche Szenario, was ich abbilde, dann habe ich ein Objektiv mit 36 mm Brennweite, weil durch diesen Crop-Faktor von 1,5, das richtet sich nach der Bilddiagonal, der Vollformatsensor hat eine 1,5 größere Bilddiagonale als der APS-C-Sensor, weil er größer ist, dann habe ich ein 36 mm Objektiv gerechnet auf APS-C. Das heißt, bei einem Vollformatsensor mit einem 24 mm Objektiv bekomme ich mehr aufs Bild, als wenn ich das gleiche Objektiv auf einem APS-C-Sensor mit 24 Megapixel nehme. Und das ist auch gleich einer der Hinweise, wann man Vollformat eigentlich nimmt, nämlich dann, wenn ich irgendwo im Weitwinkelbereich arbeite. Weitwinkel, Landschaft, Architektur, Panoramen, da spielt Vollformat wirklich seine Ressourcen aus. Da macht es wirklich Sinn, das zu nutzen. Im mittleren Brennweitenbereich, wenn ich irgendwo bei 35, 50, 70 mm, ob ich dort Vollformat oder APS-C nehme, ist nicht so relevant, weil das können alle gut. Da sind die mittleren Bereichs kein Extrembereich. Da sieht man keinen Unterschied, da wird keinen Unterschied sehen. In den Extrembereichen, wenn ich jetzt wirklich ins extreme Weitwinkel gehe, da sehe ich natürlich einen Unterschied, weil der Vollformatsensor einfach bei Panoramen bei dem gleichen Standort der Kamera, beim gleichen Objektiv mehr drauf bekomme an Bildinformationen. Möchte ich auf der APS-C-Kamera exakt den gleichen Bildausschnitt haben wie beim Vollformat, was ich bei 24 mm habe, müsste das Objektiv wechseln auf der APS-C-Kamera und müsste ein 16 mm Objektiv drauf machen. Dann hat man genau den gleichen Bildausschnitt und hat bei 24 Megapixel genau die gleiche Anzahl an Bildinformationen drauf. Und hier wäre wieder der Vorteil vom Vollformat, wenn ich dann in die Dämmerung gehe oder wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen extremer werden in Richtung Dunkelheit, dann habe ich natürlich bei gleicher Auflösung, bei dem größeren Sensor mehr Ressourcen und komme später in dieses Signal-Rauschverhalten, was irgendwo problematisch wird. Und das ist halt auch einer der Vorteile von Vollformat. In dem Sinne, dass das Signal-Rauschverhalten einfach aufgrund der Größe des Sensors besser ist. Also Landschaft, Architektur, Panoramen hat Vollformat durchaus Vorteile. Mittlerer Brennweitenbereich, das können alle relativ gut abdecken. Und im Telebereich sieht es so aus, dass es für Vollformat ein bisschen nachteiliger wird, weil dann brauche ich sehr große Objektive. Also wenn ich Sport, Wildlife, Tierfotografie mache, dann ist APS-C klar im Vorteil. Einfach aufgrund dieses Crop-Faktors und dieser sogenannten Brennweitenverlängerung, was ja eigentlich nichts anderes ist wie der Bildausschnitt, der sich dann ändert. Durch diese optischen Eigenschaften bedingt, kann ich halt für APS-C kompaktere, kleinere Optiken bauen. Und die sind auch günstiger in der Regel. Bei Vollformat brauche ich mehr Glas, um das Gleiche abzubilden. Das bedeutet, dass APS-C günstiger ist bei der Objektivausstattung. Wobei, wenn man sich heute im Markt umguckt, man bekommt eine Range von Optiken wirklich von ganz günstig bis ganz teuer, sowohl für APS-C als auch für Vollformat oder MFT. Wobei, wenn man wirklich Vollformat nimmt und will wirklich diese höhere Qualität haben, dann sollte man auch wirklich in hochwertige Optiken investieren und dann wird es halt teuer. Es macht keinen Sinn, einen teuren Vollformat-Body zu haben und wirklich eine Billigoptik davor zu schnallen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich der Schärfentiefe. Da gibt es auch Unterschiede. Die Schärfentiefe ist von der Blende und vom Crop abhängig und da gibt es genau die gleichen Faktoren wie bei der sogenannten Brennweitenverlängerung. Also das heißt, bei Blende 3 Vollformat bedeutet, ich muss, um den gleichen Schärfebereich im Bild abzudecken zwischen scharf und unscharf, also die Schärfeebenen brauche ich beim Faktor von 1,5, Blende 2 bei APS-C. Das könnt ihr runterrechnen, bei MFT ist es ähnlich. Das heißt, ich muss im Prinzip lichtstärker werden, wenn ich im APS-C-Bereich arbeite. Dort gibt es auch gute Optiken, die das können. Das ist im mittleren Bereich, wenn ich Blende 3,5 oder höher arbeite, eigentlich unerheblich. Das können alle gut. Wenn ich runtergehe in den extremen Bereich, Blende 1,4 im Vollformat, das kann ich mit APS-C kaum abdecken, weil dann müsste ich noch lichtstärker werden. Das geht auch, aber das wird dann extrem teuer. Das heißt, in diesem Bereich, wo ich extreme Lichtstärke brauche, dann habe ich im Vollformat Vorteile, ist aber auch nicht ganz billig bei gleicher Schärfentiefe, die ich abbilden will. Das wird immer oft in Verbindung gebracht mit dem Bokeh. Da muss ich gleich mal einschreiten. Das ist eben nicht so, das Bokeh, wie schön das ist. Es gibt Leute, die das Vollformat wirklich verteidigen, sagen, das Bokeh ist schöner. Das kommt wirklich auf die Optik an, auf die Lamellen, die da drin sind und das Ganze, das Bokeh gestalten. Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich habe schon Bilder gesehen von Vollformatkameras mit Optiken. Da war das Bokeh grausam. Und ich habe Bilder gesehen von MFT-Kameras mit guten Optiken, da war das Bokeh wirklich erste Sahne. Das heißt, das ist eher eine optische Eigenschaft der Optik selbst und der Signalaufbereitung nachher. Das ist weniger eine Sache, ob ich jetzt Vollformat nehme, APS-C oder einen anderen Faktor. Das Bokeh selbst, wie schön es ist, wie cremig es ist, da gibt es sogenannte Bokeh-Monster-Optiken, die gibt es für fast jedes System. Da kann man sich bedienen, je nachdem, was man abbilden will. Da würde ich erstmal keinen Unterschied machen. Aber es ist natürlich so, wie ich eben sagte, was die Schärfentiefe angeht. Und dort gibt es Unterschiede gemessen am Crop-Faktor und der Blende, die ich verwenden will. Gehe ich in den Bereich runter, was die Blende angeht, also 1.4 bei Vollformat. Das kann ich sinnvoll mit APS-C kaum noch abdecken. Das war auch ein Extrembereich. Ich kenne niemanden, der mit Blende 1.4 wirklich arbeitet und sinnvoll fotografiert, sondern man geht in der Regel höher. Wenn ihr diese Anforderung habt, dann solltet ihr euch Vollformat mal angucken. Ansonsten ist das eher selten der Fall. Ich kenne es zumindest nicht. Wenn ihr da andere Ansicht seid, könnt ihr es mir gerne schreiben. Wenn ihr in den Grenzbereich geht bei 1.4, dann wird es bei beiden Systemen teuer. Sowohl APS-C wie auch bei Vollformat. Kostet richtig gut Geld. Im mittleren Bereich, wie gesagt, Blende 3.5 oder höher, dann wird es im Prinzip ein bisschen beliebig. Da sind alle gut. Kommen wir zum Rauschen. Das Rauschen von einem Vollformatsensor ist in der Regel besser bei gleicher Pixelzahl. Wie ich anfangs schon sagte, Signal-Rauschabstand. Wenn ihr aber hochgeht auf 24 Megapixel APS-C und 48 Megapixel im Vollformat, dann egalisiert sich das wieder, dann wird das Rauschen nicht besser, weil einfach die Pixel auch kleiner sind und die Menge an Licht, die jedes Pixel aufnehmen kann, auch geringer wird. Und dadurch ist wiederum die ISO-Verstärkung gefordert, die dann das Signal-Rauschabstand wieder verschlechtert. So ist es halt physikalisch. Bei der Eingangsdynamik haben wir genau das Gleiche. Das heißt, die Fähigkeit, wirklich dunkelste und hellste Stellen abzubilden. Das ist natürlich so, wenn ich große Pixel habe, bei gleicher Auflösung kann ich das besser. Wenn ich kleinere Pixel habe, ähnlich wie bei APS-C, habe ich auch die ähnlichen Effekte. Und das macht heute auch keinen Unterschied, wenn ihr euch mal die Tests anguckt. Die Dynamik der Kameras, da müsst ihr wirklich entscheiden, je nach Modell, was ihr wählt und der Optik, ob das wirklich funktioniert für euch, ob das reicht. Das ist mal ein bisschen unabhängig von jetzt Vollformat oder von APS-C. So, welches System soll ich denn jetzt wählen? Na, neben den religiösen Aspekten, dass man wirklich auf ein System festgekloppt ist und sagt, na, das ist es halt jetzt und das ist das Beste der Welt. Wenn man es mal nüchtern betrachtet, ganz objektiv, sagt man, okay, im Weitwinkel, wenn ich da wirklich extrem gute Qualität will, dann nehme ich Vollformat. Im mittleren Segment, mittleren Brennweitenbereich kann ich beides nehmen. Das wird keinen großen Unterschied sein. Im Telebereich nehme ich APS-C. Weil ich da einfach Vorteile habe. Natürlich gibt es auch Vorteile beim Gewicht vom Glas, bei dem Ganzen, was ich mit rumschleppe. Dort bin ich bei APS-C ein bisschen im Vorteil gegenüber Vollformat, wobei die Bodies hier auch kleiner werden. Aber das Glas bleibt ähnlich groß und schwer wie früher. Da kann man nicht viel machen. Und man muss auch eins bedenken, da wird viel gehypt. Wenn ihr eine 5 Jahre alte Vollformatkamera nehmt und nehmt eine moderne APS-C-Kamera, ich habe in einem anderen Podcast mehrfach gesagt, die Bildqualität, die rauskommt, ist abhängig von der Optik, die ich verwende, vom Sensor, die ich verwende und der Signalaufbereitung. Wenn ich eine moderne Kamera nehme und nehme eine 4, 3, 2, 5 Jahre ältere Vollformatkamera, die eben nicht so modern ist und nicht so viele Features hat und auch nicht die Signalaufbereitung hat, dann kann es sein, dass die APS-C-Kamera wirklich besser abschneidet in der Bildqualität nachher als die Vollformatkamera. Das heißt, man vergleicht hier eigentlich immer Äpfel mit Birnen, was man nicht darf. Aktuelle APS-C-Kameras bilden in der Regel besser ab, bis auf die ganzen optischen Eigenschaften, die in der Praxis relevant sind, wenn ich jetzt, ob ich nah ans Objekt drangehe oder weniger, oder ob ich den Bildwinkel brauche, weil ich Panoramen aufnehme, bilden in der Regel besser ab als ältere Vollformatkameras. Deswegen, das wissen die Hersteller auch, deswegen gibt es ja immer wieder Weiterentwicklungen bei den Vollformatkameras, um nachzuziehen. Und natürlich die Kostenfrage ist eine Sache, wenn man schon Vollformat macht, das kostet natürlich richtig Geld. Das heißt, Weitwinkel, wer es wirklich braucht, die Bildqualität, dann Vollformat, mittlere Bereich egal, Tele, APS-C. Ansonsten seht ihr an den Bildern nicht, mit welcher Sensorgröße die aufgenommen wurde. Da gibt es interessante Tests. Man hat Bilder gemacht mit allen drei Systemen, die es gibt derzeit und hat geguckt, hat die Leute entscheiden lassen, was ist eigentlich von welcher Kamera. Niemand hat es wirklich rausgefunden, weil man es nicht sieht. Und das ist insbesondere relevant auf das Ausgabenmedium bezogen, wenn ihr die Sachen hochladet bei Flickr oder in irgendeine Fotocommunity oder halt auf A4 ausdruckt, dann seht ihr nicht, mit welchem Sensor dieses Bild aufgenommen wurde. Also euer typisches Ausgabeverhalten oder auf dem Fernseher, kann es sein, dass ihr gar nichts seht. Also ihr investiert viel Geld und nachher sagt ihr, oh, naja, gut, sieht man eigentlich nicht wirklich, immer in Relation ziehen zu dem, was ihr denn mit den Bildern nachher wirklich macht. Für mich persönlich bedeutet das, ich werde bei APS-C bleiben oder mich für APS-C-Systeme entscheiden, weil es einfach die Alleskönner sind. Die sind relativ günstig, es gibt ein breites Angebot. Ich bekomme Optiken in sehr guter Qualität in verschiedenen Preisklassen. kann also auch runtergehen. Ich habe nicht die ganzen Extrembereiche, wobei ich da auch nicht fotografiere. Und bin aber sehr gut ausgestattet und kann das Zeug noch mit rumschleppen und resultierend aufs Ausgabenmedium, bei dem, was ich mache, sieht man nachher keinen Unterschied. Man kann mit APS-C wirklich Kunst fabrizieren, also wirklich auch große Drucke, kann wirklich auch Wettbewerbe gewinnen. Das macht da wirklich für den Betrachter, der interessiert sich dann nicht, oh, hat er Vollformat genommen oder hat er APS-C oder MFT genommen, der guckt sich die Bildwirkung an und sagt, oh, schönes Bild, interessant, die Geschichte, die erzählt wird, das ist genau mein Ding. Ich denke mal, darauf kommt es an und auf das praktische Handling. Und es ist keine Sache, das Ganze irgendwie dogmatisch zu betrachten, religiös zu betrachten und sagt, das ist per se besser, das nehme ich. Das stimmt nämlich nicht. Es kommt immer auf den Einsatzbereich an. Und der einzige Unterschied oder die Unterschiede sind wirklich bei gleicher Auflösung und bei gleichen Bedingungen ist im Prinzip die Sensorfläche und die resultiert nachher darin, dass ich einen anderen Bildwinkel habe bei den Optiken, die ich verwende und dann anders in der Praxis rangehen muss. Das ist das, worum es eigentlich geht bei dieser Größe der Sensoren, wenn ich die Unterschiede betrachte. Es gibt natürlich Fotografen, die werden einwerfen, na gut, seit ich das verwende, habe ich da und da die Vorteile und in Lightroom sieht es dann so und so aus, das ist wesentlich besser wie früher, mag alles sein. Das sind aber individuelle Dinge, die muss jeder für sich bewerten. Da gibt es teilweise heftige Grabenkämpfe im Internet, was denn nun besser ist und was schlechter ist. Daran möchte ich mich gar nicht beteiligen, das müsst ihr selbst rausfinden. Ich persönlich nach Vor- und Abwägen aller dieser Dinge, die ich eben aufgezählt habe, kommt zu dem Schluss, auch gemessen am Gewicht und am Geld, das ich investiere, ist APS-C das richtige System für mich jetzt und dahin werde ich auch gehen. Es gibt noch eine geringe Chance, dass ich auch ins MFT-Segment gehe, je nachdem, was sie dann wieder vorstellen, aber zu 90% bleibe ich im APS-C-Bereich und das ist auch insbesondere Video, was ich heute nicht besprochen habe. Der Videobereich wird durch APS-C auch sehr gut bedient, da kann man sehr gute Sachen machen. Insofern, APS-C ist für mich erstmal gesetzt. Würde mich interessieren, wie ihr da drüber denkt. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir mal was auf Facebook oder aber in dem Blog. Würde mich freuen. Dann kommen wir auch schon mal zum Ende. Ich hoffe, ihr habt die Zeitumstellung letzte Nacht gut vorübergebracht und seid relativ ausgeruht. Ich wünsche euch, dass euch nächste Woche alles gelingt, was ihr euch vornehmt. Geht raus und fotografiert. Bleibt ja jetzt länger hell abends nach der Arbeit und es gibt immer mehr Events draußen, Freiluft-Events, in denen man fotografieren kann, Ausstellungen etc. Geht raus, nutzt die Zeit und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, wenn euch das gefallen hat, nächste Woche am Sonntag um 19 Uhr. Bis denn.